ich habe nicht geschlafen, die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Und dann in der Nacht haben wir ein Video gesehen, wo eine geschrien hat von einem Fenster. Assad ist gestürzt, Syrien ist frei. Und ich glaube, das war halt dieser Moment, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. In der heutigen Folge spreche ich mit Journalistin Heba Al-Kadri über ihr Aufwachsen in Syrien, die Revolution, die sie hautnah miterlebte, ihre anschließende Flucht nach Deutschland und die jüngsten politischen Entwicklungen in ihrer Heimat. Es ist eine wirklich bewegende Folge geworden und ich bin Heba total dankbar, dass sie ja so offen mit mir gesprochen hat. Ich wünsche euch jetzt einfach nur noch viel Spaß beim Anhören und freue mich riesig, dass ihr am Start seid. Hey Heba, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
Es war Achterbahn der Gefühle in den letzten 3 Monaten und immer noch. Aber ja, ich bin froh, dass Al-Assad gestürzt ist. Also immer noch bleibt die Freude.
Absolut. Ja, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über deine Geschichte zu sprechen, aber natürlich auch über Syrien im Allgemeinen. Ich würde sagen, wir steigen vielleicht ganz am Anfang ein. Mhm. Lass uns über dein Großwerden sprechen, über deine Kindheit. Wie kann man sich das vorstellen, so in Syrien? Wie bist du groß geworden?
Ich bin in einer kleinen Stadt in der Nähe von Damaskus aufgewachsen, 80 Kilometer von Damaskus entfernt. Eine ruhige Stadt, die nicht unbedingt viel mit der Regierung zu tun hat. Also unsere junge Menschen sind ins Ausland gegangen, also so Katar, Saudi-Arabien und so, und hatten wenig mit der Stadt was zu tun. Deshalb haben wir das nicht so krass gespürt bei uns. Und ich glaube, es war schon friedliche Kindheit, aber ein bisschen verwirrend, weil ich wusste nicht, was ich von der Regierung halten muss. Es war überall dort. Also man sieht überall Bilder von Al-Assad, die Diktatur, überall. Und die Bibliotheken sind nach seinem Namen genannt, die Moschees, die Büchereien und alles. Und trotzdem weiß man nicht so, also sollen wir ihn lieben oder hassen? Und es wird halt sehr oft geschwiegen darüber in der Familie. Also man weiß, wenn das irgendwie ein Thema ist, dann schweigen die Eltern.
Mhm. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal wahrgenommen hast, ich lebe in einer Diktatur?
Auf jeden Fall erinnere ich mich daran. Ich bin immer, also jeden Tag früh aufgestanden, weil mein Vater auch Frühaufsteher war und ich liebte die Nähe meines Vaters und bin auch immer früh aufgestanden, also 2 Stunden vor der Schule. Und ich war in der 1. Klasse, ich war 6 Jahre alt und habe ein Heft aus meiner Schultasche rausgeholt und da drauf steht auf jeden Fall ein Bild von Hafez al-Assad, also schon der Vater von Bashar al-Assad. Und ich habe ihn dann Wimpern gemalt, so lang und dicht. Mein Vater hat das gesehen und er hat gesagt, so mach das weg. Und ich habe versucht, das zu radieren, aber die Farbe verweigerte sich. Und mein Vater hat gesagt, so gib mir das. Er hat das Heft genommen und er hat gesagt, sag die Lehrerin, du hast dein Heft verloren. Und damals war ich total verwirrt, weil ich habe gesehen, dass mein Vater so plötzlich ernsthaft war und er mir nichts erklärt, worum es geht. Ich dachte, er mag Al-Assad. Deshalb habe ich versucht, dann später ihn zu loben. Und mein Vater war auch, also sein Gesicht war in Falten gelegen. Und dann wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe oft versucht, meinen Vater zu fragen und er hat jedes Mal geschwiegen.
Obwohl Kritik da war, wahrscheinlich innerlich, ne? Also die Kritik hat jeder gefühlt, aber halt nicht ausgesprochen.
Und das war halt ein Geheimnis, mit dem ich aufgewachsen bin. So richtig zu wissen, dass ich unter einem Diktator lebe, das habe ich erst 2011 entdeckt.
Ja, da können wir auch direkt weitermachen. Inwiefern haben diese Proteste, die dann in den Krieg gemündet haben, dein Leben verändert?
Also erstmal muss ich sagen, ich hatte damals ein neues Laptop, also in der 10. Klasse. Ich hatte mein neues Laptop und wir hatten Internetverbindung, was wir früher nicht hatten. Und 2011 ist die arabische Frühling oder sozusagen die Aufstände gegen die Diktaturen in der arabischen Welt auch ausgebrochen. Und ich war so direkt mitgenommen. So, ich wusste, dass es richtig ist, aber wir dürfen darüber nicht reden. Und ich hatte damals auch einen Blog. Und ein anderer Blogger, der hieß Ahmed Huzaifa, Ahmed Abul Khair damals, sein eigener Name, sein richtiger Name ist Ahmed Huzaifa, er hat was geschrieben über Jasmin Bluten und Aufstand in Syrien. An dem Tag danach wurde er verhaftet. Und zum ersten Mal in meinem Leben, ich war in der 11. Klasse, habe ich von politischer Inhaftierung gehört. Und dann habe ich auf Twitter gesehen, dass die Menschen gesagt haben, dass er jetzt gleich in Foltergefängnisse ist und dass er gefoltert wird. Und dann habe ich viele Menschen auf Twitter verfolgt und habe ich davon erfahren, was in Syrien 1980 passiert ist, nämlich, dass eine komplette Stadt mit dem Boden gemacht wurde, weil die gegen Al-Assad protestiert haben. Und habe ich mich in dem Thema vertieft. Und es war für mich sehr krass zu wissen, was alles in dem Land schief läuft. Ich war super wütend, bin zu meinem Vater gerannt und habe mit ihm diskutiert, weil ich super sauer auf ihn war, warum er mir alles nicht gesagt hat früher. Das geht sehr viele junge Menschen meiner Generation, weil wir hatten das nicht erlebt. Wir haben nur später davon erfahren, was alles passiert ist, wie viele Menschen verhaftet sind. Ich erinnere mich an einen Satz, was wir immer gehört haben, das war: Die Wände haben Ohren. Das heißt, wir dürfen das Regime nicht kritisieren, auch zu Hause, weil unsere eigenen Wände werden uns verraten. Und so sind wir auch groß geworden, aber ohne so wirklich zu reflektieren, was das heißt. Bis 2011. Dann plötzlich kam das ganze Wissen, plötzlich war das bekannt und ich war super wütend und sauer und enttäuscht.
Ja. Gab es Menschen, die mehr vom Krieg betroffen waren als andere?
Also Daraa war die erste Stadt, die gegen Al-Assad protestiert war. Und das ist auch eine heftige Geschichte, weil damals Schulkinder haben auf der Wand geschrieben, Your turn, Doktor, so, weil Al-Assad ist auch Augenarzt. Und die haben gesagt so, du bist der Nächste dran. Mhm. Und die sind halt kleine Schulkinder, die werden inhaftiert und gefoltert. Und das hat dazu geführt, dass Daraa als allererste, viele sagen Damaskus, vielleicht erste Demonstration war in Damaskus, aber dann in Daraa haben viele Menschen protestiert und die waren mit Gewalt konfrontiert. Und dann war das so wie eine Domino. Also erstmal Daraa und dann Homs und dann Hama, also so eine Stadt nach der anderen. Hat demonstriert, so unter dem Motto, dass die Städte versucht haben, andere Städte zu unterstützen. Und ich erinnere mich, dass zum Beispiel wir auf Al Jazeera gesehen haben, welche Demonstrationen loslaufen. Und man hört zum Beispiel in Homs, dass sie gesagt haben, ja, Daraa, also wir sind für dich da. Und dann war Homs dran, also auch mit Gewalt konfrontiert. Und dann als Nächste kam Hama dran und dann hat gesagt, Hanna ma'aki lalmut, das heißt, wir sind mit dir bis zum Ende. Also wir unterstützen dich bis zum Ende. Und so war es halt, so wie ein Domino-Effekt. Und auf jeden Fall waren einige Städte sehr viel mehr von Gewalt betroffen und Krieg als andere Städte.
Viele FreundInnen von dir sind nach und nach gegangen, sind geflohen. Du hast gesagt, ich bleibe. Warum?
Tatsächlich, wir alle haben gesagt, wir bleiben. Weil früher als Kind und als Teenager auch, hatte ich nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl. Aber mit Anfang der Revolution habe ich schon. Und ich dachte, wenn wir, also die Menschen, die sich das leisten, rausgehen, was machen die anderen, die hier bleiben? Und ich hatte auch eine Verantwortungsgefühl, weil es gab viele Menschen, die Angst hatten, also berechtigte Angst, die nicht protestiert haben. Und ich dachte, wenn wir die Demonstranten wegrennen, was heißt das für das Land? Also ich hatte eine riesige Verantwortungsgefühl, womit auch ich immer noch lebe. Und mein eigener so Schutzmechanismus war, wir bleiben hier, aber leider 2013 musste meine erste Freundin das Land verlassen. Ich erinnere mich so, wie bitter ich damals geweint habe. Weil für mich war das nicht nur, ich verabschiede mich von einer Freundin, sondern ich wusste, es geht los. Also 2 Monate darauf ist noch eine andere Freundin auch weggegangen. Und dann eigentlich alle meine Freunde mussten das Land verlassen.
Ja. Du hast einen heimlichen Blog gestartet, du hast es vorhin schon angerissen, wo du auch über Beobachtungen geschrieben hast, weil JournalistInnen vor Ort nicht praktizieren konnten. Worüber hast du in deinem Blog geschrieben?
Ich war auf jeden Fall erstmal in meiner kleinen Stadt, die nicht sehr, also ich glaube, meine Stadt ist die letzte Stadt, die demonstriert hat. Also nicht unbedingt die letzte, aber wirklich sehr, sehr lange hat es gedauert. Mhm. Aber man hat gesehen, wie die Menschen kommunizieren miteinander, so wie es aussieht, wie die Menschen drauf sind. Und ich habe auf jeden Fall andere Freunde auch unterstützt, die auf Twitter unterwegs waren. Wir haben auch sehr oft diskutiert, wie es weitergeht. Und da ich schon gut, also ziemlich gut schreiben kann, also ich habe auch als Kind schon sehr viel gelesen, habe ich geschrieben, zum Beispiel eine Journalistin ist auch bei uns verhaftet in meiner Stadt, dann habe ich immer versucht, diese Sachen zu schreiben, die keine andere machen kann. Wir hatten auch am Anfang der Revolution eine eigene Zeitung herausgegeben, also war nicht so krass kritisch gegen die Regierung, aber war schon so eigenes Ding, wo wir halt schreiben, was wir erleben und wie es wohl uns aussieht. Dann wurde das auf jeden Fall verboten. Und wir haben nicht unter eigenen Namen, so richtige Namen geschrieben, aber ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Das heißt, es war nicht schwierig, rauszufinden, wer das gemacht hat. Mhm. Gestern hat eine Freundin von mir geschrieben, sie heißt auch Heber. Sie hat mir gesagt, bis jetzt kapiere ich nicht, wie wir draus heile gekommen sind. Also, was heißt heile? Zumindest, dass wir nicht inhaftiert waren. Ich bin irgendwie sehr dankbar, dass ich die Erfahrung nicht machen musste. Aber damals war mein einziger Weg zu demonstrieren, ist zu schreiben. Weil mein Vater hat mir das verboten. Er hat sogar meinen Laptop auch genommen. Aber ich habe immer Wege gefunden, zu schreiben. Und das war meine eigene Verteidigungsmöglichkeit oder Demonstrationsmöglichkeit.
Und was waren das so für Beobachtungen, die du aufgeschrieben hast? Also das war alles Mögliche wahrscheinlich.
Es war alles Mögliche und es war auch, dass sehr viele Menschen von Homs zu uns gekommen sind. Das ist eine Stadt, auch 80 Kilometer von meiner Stadt entfernt. Und als in Homs die Krieg ausgebrochen ist oder Al-Assad die Menschen getötet hat, sind sehr viele zu uns geflüchtet, zu meiner Stadt. Und da mussten wir auch humanitäre Hilfe leisten und auch drüber schreiben, womit sie konfrontiert sind. Manchmal habe ich selbst das geschrieben in meinem Blog und manchmal habe ich als Fixerin sozusagen gearbeitet für andere Journalisten. Also man hat irgendwie alles gemacht, was möglich ist, ohne einen großen Plan zu haben. Und dann später ist ein Magazin auf mich aufmerksam geworden und dann habe ich für sie geschrieben. Und ich bin auch dann Anfang 2012 nach Damaskus gegangen, um zu studieren. Und dann war eine andere Lage, also eine andere Möglichkeit, Sachen zu schreiben und Sachen zu beobachten, was noch gefährlicher war. Aber ich hatte mehr Möglichkeiten, weil ich alleine gelebt habe, also in einer WG, nicht mit meinen Eltern, weil meine Eltern waren immer das Problem. Deshalb hatte ich mehr Möglichkeiten.
2016, wenn ich richtig informiert bin, hast du aber auch für dich die Entscheidung getroffen, es geht nicht mehr, auch ich muss Syrien verlassen. Gab es für dich einen Breaking Point oder warum hast du dann für dich 2016 die Entscheidung getroffen, jetzt muss ich gehen?
Ich glaube, erstmal habe ich drüber nachgedacht, weil Ende 2015 und ich war nicht sicher. Also ich wusste nicht wie und ich wusste nicht, ob ich das wirklich machen würde. Aber es gab nicht dieser einzige Moment. Es gab sehr viele Momente. Und auf jeden Fall das Gefühl, dass ich die Menschen, die im Land sind, nicht unterstützen kann. Im Gegenteil. Und ich habe auch oft gehört, dass die Menschen gegen die Revolution, also sie waren zuerst die Revolution selber schuld ist, was ich wirklich verstehe, wenn die Menschen Angst haben und sie müssen irgendwas, also sie wollen verklagen und sagen, dass es ihnen nicht gut geht, dann war halt die Demonstranten, die alles kaputt gemacht haben. Und ich habe wirklich versucht auszuhalten und zu unterstützen, indem ich egal was machen kann von Menschen. Dann habe ich gemerkt, hier kann ich nichts machen. Also hier in Syrien kann ich sogar nicht auf mich selbst aufpassen. Und was auch noch krasser ist, ich bin auch oft von Damaskus zu meiner Stadt gegangen und das war mit sehr vielen Checkpoints, also sehr viele Geheimdienstmenschen oder Militärmenschen, die immer kontrollieren mussten. Und man sieht so jedes Mal, es war Alltag, dass junge Männer ins Militär geführt sind oder inhaftiert werden an diese Checkpoints. Und am Anfang konnte ich das aushalten, weil man hat irgendwie das Gefühl, irgendwann stürzt diese Regierung, irgendwann wird es besser, irgendwann passiert was. Und als ich danach gar keinen Glauben mehr hatte an Demokratie, Freiheit, Revolution, war das eine reine Qual für mich. Jedes Mal das zu sehen und jedes Mal halt dieses zeig mal deine Identitätskarte, so Ausweis, und ich konnte das nicht aushalten. Und ich wusste, ich muss weg.
Aber die Entscheidung ist dir wahrscheinlich auch nicht einfach gefallen, oder? Alleine im Hinblick auf deine Familie.
Im Hinblick auf alles, weil ich wusste, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist das Ende. Und es war sehr schwer für mich, ein Ende, also ein Punkt nach dem Satz zu schreiben. Deshalb habe ich sehr lange gewartet. Und ich hab gehofft, dass es anders geht und dass ich nicht gehen musste. Aber danach, meine Ausrede war, vielleicht kann ich Syrien von außerhalb mehr unterstützen als von dem Heimatland. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das, weil ich mehr machen kann von außerhalb.
Für deine Familie oder andere FreundInnen, die geblieben sind, war Flucht keine Option?
Von meiner Familie auf gar keinen Fall. Mein Vater wusste schon, er wird nicht überleben. Also er mag das dann so sehr. Meine Mutter auch. Und für sie war das niemals eine Option und ist immer noch gar keine Option. Also wenn ich halt vor einem Jahr oder so, wenn ich drüber nachdenke, so wie ich meine Familien retten würde, dann denke ich nicht an meinen Vater und meine Mutter, weil ich weiß, sie werden nicht überleben. Sie mögen und lieben das Land so sehr. Und die konnten auch immer, also sie konnten sich schon dran gewöhnen, so immer Auswege finden und immer, es ist auch krass, wie die Menschen, ist wirklich krass. Deshalb von meinen Eltern kommt das gar nicht in Frage, aber zum Beispiel von einigen meiner Cousine oder meine Geschwister, das kam schon in Frage, aber es ist nicht immer möglich oder einfach.
Wie kann man sich denn deine Flucht vorstellen? Wie läuft sowas ab? Wie lange dauert sowas? Ich glaube, da hat niemand so eine genaue Vorstellung von.
Mir geht es anders als viele. Also meine Cousine, ich glaube, jeder hat eine andere Geschichte, aber zum Beispiel meine Cousine ist wirklich geflüchtet durch das Meer. Sie hat in der Türkei, also erstmal Ägypten und dann der Türkei und dann Deutschland, und sie ist durch der Wasser weg nach Deutschland gekommen. Ich bin mit Flugzeug gekommen. Deshalb ist es eine ganz andere Geschichte. Und ich hatte auch alle meine Papiere mitgenommen. Also das heißt, manchmal tendieren die Menschen so dazu, dass sie sagen, hier ein Erfolgbeispiel, so ein Vorzeigebeispiel, dass ich halt schon einiges geschafft habe. Und ich denke, jedes Mal, nicht alle hatten die Papiere, die sie brauchen, mit, und nicht alle sind mit Flugzeug gekommen. Also ich habe eine andere Geschichte als vielen. Deshalb ist es nicht das Gleiche, immer das Gleiche.
Wie lange hat es denn gedauert, um das zu beantragen, bis du dann endlich in Deutschland warst?
Ich glaube, ein Jahr. Und es ist auch immer unterschiedlich von einer Stadt zur anderen. Und man musste auf jeden Fall Vitamin B haben, damit es durchgeht. Also, und auf jeden Fall in Syrien gibt es kein Botschaft, deshalb musste man in Libanon gehen. Also nicht einfach. Ja.
Okay. Ja.
Und es kostet alles auf jeden Fall Geld.
Klar, ja. Wie hast du denn die erste Zeit in Deutschland erlebt? Was ist dir vielleicht besonders schwer gefallen?
Ich kam im September 2016 und damals war es sonnig, aber es war sehr kalt für mich. Und meine Freunde haben mir gesagt, wenn du im September frierst, was machst du im Dezember? Also ich war daran nicht gewöhnt.
Ja.
Aber am Anfang dachte ich mir irgendwie, ich reflektiere auch oft jetzt darüber, am Anfang dachte ich so, Ich will wissen, wie man sich gut integriert und alle Tipps und Ratschläge verfolgen, sodass ich schneller und reibungslos mich integriere. Ich habe auch mit meiner Cousine gesprochen und sie hat gesagt, so vergiss es, du würdest niemals dazu gehören. Und ich war so, nein, würde ich machen. Und ich habe wirklich, ich erinnere mich, ich war in der Bibliothek von Jade Hochschule. Ich bin in Wilhelmshaven angekommen und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und habe Bücher gesucht, so wie kann man deutsche Freunde finden. Was mich ein bisschen erschrocken hat, war die Bürokratie. Ich musste viele Monate warten, bis meine Papiere anerkannt wurden. Ich musste auch lange auf einen Deutschkurs warten. Deshalb habe ich selbst habe ich selbst Deutsch gelernt. Irgendwie habe ich auf APay Kleinanzeiger geschrieben. Wer ist bereit, mit mir Kaffee zu trinken und mir Deutsch beizubringen und sowas?
Und kam da Feedback?
Komische Feedback.
Ja.
Also würde ich nicht nochmal machen, glaube ich. Aber was wirklich cool ist, ich habe ein Theaterprojekt entdeckt und habe mitgespielt, was wirklich eine sehr gute Auswirkung auf meine Sprache hat. Es war schwierig für mich, durch Bürokratie zu kämpfen. Ich dachte so irgendwie, wenn man zeigt, ich bin motiviert, ich will was machen, dann wird man entgegengekommen, so, hier sind Möglichkeiten und so. Es war aber leider nicht nur anders, sondern es war im Gegenteil. Das hat mich schon irgendwie schockiert, aber das war so leider. Und es hat mich auf jeden Fall, es war schwierig für mich zu verstehen, dass deutsche Menschen nicht einfach auf die Menschen zukommen. Also, ja, ich musste das lernen.
Ja. Ich meine, mittlerweile bist du seit über 8 Jahren hier. Du hast FreundInnen gefunden, du hast eine Karriere, die du anstrebst und trotzdem sagst du, dass du dich nicht 100% Teil der Gesellschaft fühlst. Magst du nochmal ausführen, warum das so ist?
Also, das war mein Eindruck damals. Jetzt würde ich das anders beschreiben. Mhm. Was krass ist, weißt du, ich habe mich sehr lange mit Integration beschäftigt. Ich habe alle Ratschläge, die man finden kann, verfolgt. Ich habe wirklich die Integrationskurse sehr ernst genommen. Und in der Universität habe ich wirklich mit Hand und Füßen, wie man das sagt, versucht, mich zu integrieren. Aber mein Gefühl war immer so, funktioniert nicht irgendwie. Keine Ahnung. Es funktioniert nicht. Vor 2 Jahren habe ich gesagt, okay, ich habe versagt oder es geht nicht, okay. Ich habe aufgegeben mit der Integration und plötzlich habe ich mich eher zugehörig gefühlt. Ich habe Bücher gesucht, weil das mich schon sehr mitnimmt, das Thema, weil ich hatte schon meine erste Heimat verloren und ich hatte keine Chance, noch eine dritte Heimat zu finden. Deshalb war meine Gedanke, okay, ich muss hier mich in Deutschland integrieren. Und ich wollte das. Und ich muss sagen, ich liebe Deutschland. Also ich mag die Sprache, ich liebe das Land. Und ich habe ein Buch gefunden von Brené Brown. Und sie hat genau darüber geschrieben. Ein Satz hat mir wirklich fasziniert. Sie hat gesagt, sie hat lange recherchiert zu Schamgefühl und Zugehörigkeitsgefühl, so Belonging und Mut. Und sie hat gesagt, was sie nach 20 Jahren Forschung gefunden hat, war, dass Integration nicht nur was anderes ist als Zugehörigkeit, sondern ist das Gegensatz davon. Das heißt, wenn man sich integriert, dann passt man sich an die Gesellschaft. Belonging heißt, also Zugehörigkeit heißt im Gegensatz, heißt, man ist die Person selbst, also man bleibt sich treu.
Mhm.
Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie viele verschwundene Zeit ich hatte, indem ich versucht habe, aktiv mich in diese Gesellschaft zu integrieren. Und als ich das aufgegeben habe, plötzlich hatte ich das Gefühl, oh, doch, ich gehöre hin. Und es ist nicht einfach, es ist ein aktives Prozess. Jedes Mal denke ich mir, mich geht's nicht an, ob die Menschen mich mögen. ich hatte das auch auf Geflüchtete, so geflüchtete Frau, jung. Und dann ist es halt noch komplexer. Ich hatte schon das Gefühl am Anfang, ich will, dass die Menschen mich mögen. Und ich will auch das gute Beispiel von Migranten sein, weil man sieht sehr, sehr oft negative Beispiele. Ich will die gute Geflüchtete sein, weil man auch schon ein Verantwortungsgefühl hat. Und dann habe ich gesagt, egal, mir ist wirklich egal. Das war ein krasses Befreiungsgefühl. Habe ich das Thema Integration hinter mir gelassen. Plötzlich fühlte ich mich zugehörig. Und seit 2 Jahren investiere ich mehr in mich selbst sein zu können und mich treu zu bleiben und nicht so sehr mich mit Integration zu beschäftigen.
Nee, voll gute Erkenntnis. Ich frage mich in dem Atemzug noch, wie nimmst du die aktuelle Entwicklung wahr in dem Land auch, wenn es um Rechtsruck geht und um negative Kräfte, die da immer mehr zu Wort kommen? Was für einen Einfluss hat das auch direkt auf dich und dein Leben?
Ich glaube, wenn noch die ältere Version von mir ist, die Geflüchtete, die sich unbedingt integrieren will, dann hätte das mir schon schockiert. Und auf jeden Fall, ich kann mir sehr wirklich sehr vorstellen, dass ich sehr wütend wäre und wie sagt man das, dass man nichts machen kann.
Ohnmächtig?
Ohnmächtig ist. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, mich interessiert das gar nicht. Also mich interessiert mich auf jeden Fall zu gucken, in welche Richtung wir gehen, aber nicht als Betroffene, die in der Opferrolle ist. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich kann immer kontrollieren, wie ich fühle, und ich kann immer versuchen, eine bessere Version von mir selbst zu sein. Und diese Debatte betrifft mich auf jeden Fall, aber ich verschwende meine Zeit nicht damit, in der Reaktionrolle, also darauf zu reagieren. Ich versuche immer, aktiv zu bleiben und mein Ding zu machen. Mich interessiert wirklich nicht, was sie... Ich glaube, sie werden mich nie lieben und nie mögen und nie vielleicht verzeihen, weil ich hier gekommen bin. Deshalb, warum will ich meine Zeit und Energie in diesem Bereich verschwenden?
Lass uns jetzt gerne so ein bisschen über Dezember 2024 sprechen. Der Sturz des Regimes, wo man lange Zeit gedacht hat, das kommt nie zum Sturz. Wie hast du oder kannst du dich an den Moment noch erinnern, wo du die Nachricht zum ersten Mal gehört hast? Was ging dir durch den Kopf?
Es war nicht ein Tag, es war eine Woche, also 2 Wochen, aber eine Woche intensiv, wo ich die ganze Zeit Nachrichten konsumiert hatte. Also die ganze Woche, ich glaube, ich habe nur einige Stunden geschlafen. So jeden Tag ist noch eine Stadt von Assad weggenommen und ich hatte riesig Angst und auch so das Gefühl, könnte es sein, so nach 14 Jahren könnte es passieren, aber auch Angst, dass Assad rächen würde und dass die Rebellen auch Menschen, also so, dass wir sehr viel Blut sehen würden. Und als es friedlich vergangen ist, und ich glaube, ich kam von Hamburg nach Essen zurück und in der Bahn habe ich die ganze Zeit Videos und Twitter und Facebook und alles konsumiert. Ich glaube, ich habe nicht geschlafen. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Und dann in der Nacht haben wir ein Video gesehen, wo eine geschrien hat von einem Fenster: Assad ist gestürzt, Syrien ist frei. Und ich glaube, das war halt dieser Moment, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein. Ich habe meinen Schwiegervater angerufen mit meinem Mann und er hat auch geweint. Ich habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben weinen sehen. Er hat gesagt, auf diesen Moment warte ich seit 50 Jahren, also schon als Kind. Ich habe auch geweint, muss ich auch zugeben, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich hatte Angst, schlafen zu gehen und dann aufzuwachen und wissen, das war ein langer Traum. Und was auch krass für mich war, ich konnte auch nicht glauben, wirklich. Dann habe ich Twitter aufgemacht und sehr viele Menschen, syrische Menschen, die ich schon 2011 verfolgt habe, sind verschwunden. Also wir sind alle schon auf Twitter Ex, aber wir schreiben nicht viel. Und da plötzlich haben sie alle geschrieben. Und in dieser ähnlichen Ton, wie sie damals geschrieben und gescherzt haben. Und dann habe ich wirklich festgestellt, es ist real. Ich habe auch mit meinen Eltern telefoniert, meine Geschwister, die auch das nicht kapiert haben, nicht kapieren können. Es war eine riesige Erleichterung, aber es kommt nicht so plötzlich. Es braucht Zeit irgendwie. Es waren so viele, sehr viele Layers, sehr viele Schichten von Gefühlen und von Unterdrückung und alles. Und es hat Zeit gebraucht, um zu fühlen.
Ja.
Aber es war eine größere Erleichterung.
Welche Auswirkungen hatte denn der Fall des Regimes ganz konkret auf Syrien?
Auf jeden Fall, was wir lange hatten, war Perspektivenlosigkeit. Also jedes Jahr war es noch schlimmer. Al-Assad und seine Gruppe wollten, also interessiert sich nicht, was in dem Land passiert ist. Hauptsache, sie sammeln Geld und häufen Wachstum und Geld. Deshalb glaube ich, das Effekt, oder die größte Auswirkung, was hat, ist, dass wir wieder hoffen können. Irgendwie war es für mich und für viele andere Aktivisten, Menschen, die an die Demokratie glauben und an die Freiheit glauben, dass wir nochmal Kraft getankt haben und Hoffnung auch getankt haben, weil wir lange gar keine hatten. Das war die größte Auswirkung, weil ich kann nicht sagen, dass jetzt wieder schnell besser wird. Also man kann nicht in die Zukunft gucken und sagen, wie es jetzt weitergeht. Aber es war ein Moment, wo man aufatmen kann.
Weil klar, man kann wahrscheinlich sagen, die Lebensumstände, die Lebensbedingungen der Menschen haben sich jetzt auch nicht direkt verbessert. Das ist jetzt einfach ein langer Prozess, um jetzt irgendwie dieses Land wieder aufzubauen, ne? Also du bist jetzt auch im Januar zum ersten Mal nach Syrien wieder gereist. Muss ja auch krass gewesen sein, weil du warst in den ganzen Jahren nicht einmal da, oder?
Also ich durfte nach Syrien gehen. Deshalb bin ich auch einmal hingegangen, weil erstmal muss ich nicht ins Militär gehen und zweitens bin ich nicht geflüchtet. Also im Sinne von, also ich hatte die deutsche Bürgerschaft, deshalb darf ich hingehen, was viele andere Männer nicht machen können. Deshalb konnte ich hingehen und ich habe auch versucht, meine Familien rauszuholen. Geht nicht und meine Eltern wollen nicht. Deshalb war die einzige Möglichkeit, die zu sehen, hinzugehen. Deshalb bin ich schon einmal hingegangen. Mein Mann hat aber das Land seit 13 Jahren nicht gesehen. Und ich bin mit ihm gegangen, weil er nicht warten konnte und unbedingt das Land wiedersehen will. Deshalb bin ich mit ihm hingegangen.
Ich meine, alleine an Syrien zurückzukehren, was halt einfach eine Form von Hoffnung jetzt wieder in sich trägt, muss ja eine ganz andere Stimmung auch gehabt haben, ne? Also was waren vielleicht auch die ersten Eindrücke für dich auf dem syrischen Boden? Was war anders?
Es waren viele Sachen anders. Also ich brauche noch Zeit irgendwie, um alles zu verarbeiten. Aber ich habe drüber nachgedacht, was bei mir übrig geblieben ist, was ich sagen kann. Wir sind erstmal nach Türkei und dann Türkei-Libanon und dann Libanon-Syrien mit einem Taxi. Und auf der syrischen Grenze, also normalerweise sind halt Militär-Checkpoints, wo die versuchen immer so, was sie nehmen können, aus der Tasche zu nehmen. Und so zu fragen, seid ihr mit der Regierung oder nicht? Und man hat auch immer Angst, dass sie sagen, so du bist auf der Liste, komm mit. Dieses Mal gab diese Checkpoint nicht. Es gab nur einige junge Menschen, die gesagt haben, willkommen in euer Land, willkommen zurück. Und dann sieht man eine riesige, was damals eine Gemälde war von Al-Assad, mit einer militärischen Mütze. Und man sieht, dass das Bild nicht mehr da ist. Man sieht aber diese Rahmen und man sieht noch einiges von seiner Mütze, so von der militärischen Mütze. Und ich habe das Bild gesehen und ist bei mir auch schon irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, das ist eine krasse, stellvertretende Bild für das ganze Land. Man sieht einen Bilderrahmen, man sieht, dass Al-Assad schon zu erkennen ist, aber der ist nicht mehr da. Und es ist kein anderes Bild von Al-Jolani oder Al-Shadr oder eine syrische Flagge, nichts. Es ist halt nur diese Rahmen, wo drin nur gekratzte Bilder, wo man diese militärische Mütze sieht. Und ich glaube, das geht sogar auch so. Assad ist weg, aber seine schwerwiegende Erbe ist noch da. Und es braucht Zeit, damit sich das Land heilen kann. Und nicht nur Zeit, es braucht jede einzelne von uns und jede einzelne Akt. Also das ist das, was ich mitgenommen habe. Was noch krass war, dass man sehr viel Armut gesehen hat. Aber auf die andere Seite, dass die Menschen optimistisch waren. Noch optimistischer als die Sura, die in dem Ausland sind. So, es gab eine Erleichterung, schon ein Gefühl der Erleichterung. Und auch Spannung. Was kommt jetzt? Wie wird es jetzt?
Ja, dann lass uns vielleicht auch direkt über die Zukunft sprechen. Wie blickst du denn so in die Zukunft? Was sind zentrale Herausforderungen, mit denen sich Syrien jetzt konfrontiert sieht?
Erstmal habe ich mich in den letzten Tagen bewusst dafür entschieden, optimistisch zu bleiben. Auch wenn es keinen Grund zum Optimismus gibt, weil ich schon gemerkt habe, man kann mehr mit Optimismus machen als mit Pessimismus. Deshalb bin ich schon positiv bestimmt. Zweitens, die Lage in Syrien ist schon sehr komplex. Also es ist nicht nur diese 14 Jahre und alles, was passiert ist. Es ist nicht nur, dass mehr als 90% der Bevölkerung unter Armutsgrenze sind. Es ist nicht nur, dass Krieg und eine schwierige, schwerwiegende Erbe von Al-Assad ist, sondern es war auch noch 50 Jahre davor. Wir müssen sehr viel nachholen. Was krass ist, dass sehr viele syrische Menschen in dem Ausland leben, in Deutschland, in der Türkei, in Norwegen, in den USA. Und alle haben gesehen, wie ein funktionierende Gesellschaft funktioniert, wie eine freie Presse funktioniert, wie eine demokratische Regierung funktioniert. Und ich hoffe, auch wenn wir jetzt Rechtsruck haben, dass wir Learning mitnehmen können aus der Zeiten, wo es demokratisch war. Das ist schon ein Grund für Optimismus für mich. Es gibt aber sehr viele Herausforderungen. Und wie Al-Shadr jetzt damit umgeht, wird unsere Zukunft bestimmen. Also man hat gesehen, dass in den letzten 3 Monaten, dass es nicht optimal war. Also es gibt sehr viele Punkte, wo es wirklich anders gehen kann. Ich hoffe, dass die Regierung jetzt wirklich diese historische Verantwortung klar wird und danach agieren. Ich hoffe, dass alle Sura sich mit einbezogen fühlen. Wir müssen das, es gibt keinen anderen Ausweg. Also das ist was wirklich passieren muss.
Ja.
Aber ob es einfach ist oder leicht ist, auf keinen Fall. Und ich glaube, wir haben auch viel zu lernen von der Geschichte, von der History. Vorgestern habe ich ein Gespräch mit Christine Helberg. Sie ist Syrien-Expertin. Sie war auch lange in Syrien. Das Gespräch war fast 3 Stunden und sie hat erklärt, was in diesen 14 Jahren passiert ist. Und schon für mich als Syrerin, ich habe gedacht, oh mein Gott, so krass, wie komplex das war. Mhm. Und was wir durchlebt haben. Deshalb, ich kann diese Folge ans Herz legen für alle Menschen, die mehr über die Situation wissen wollen. Die hat es mit Jung und Naiv gemacht. Also das war wirklich so, ich dachte so krass, was in diesen 14 Jahren passiert ist.
Ja, und das braucht natürlich auch einfach Zeit, um es aufzuarbeiten. Ja, viele Leute haben auch so ein bisschen im Kopf, rutscht jetzt in Syrien, rutscht man von einer Diktatur in die nächste. Was sind deine Gedanken dazu?
Es ist gar nicht einfach, so pauschalisierte Aussagen zu sagen. Das hat mich sehr mitgenommen, was in den letzten Tagen passiert ist. Ich habe wirklich so seit 3 Monaten gar keine Albträume gehabt, aber in der letzten Woche schon wieder Albträume. Ich glaube, das ist eine historische Verantwortlichkeit, die wir alle tragen müssen. Die nächsten 3 Monate werden entscheidend sein, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, also ich bin zuversichtlich, dass es besser wird und habe auf jeden Fall wie alle syrische Menschen Sorgen, dass es wieder Menschenrechteverletzung wird, dass es wieder keine Pressefreiheit wird. Und als Journalisten fühle ich schon die Verantwortung, dass wir, ich bin sehr stolz auf die syrische Presse, die, also Menschen, die schreiben, was da die Situation ist. Und finde ich, dass sie mutig waren und immer noch mutig sind. Ich glaube, Journalismus spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft. Und es lohnt sich, da zu investieren. Ich hoffe, dass wir von der Vergangenheit gelernt haben, wie wichtig das ist.
Siehst du dich irgendwann wieder in Syrien leben?
Ich hoffe. Als ich da war in Syrien, wollte ich nicht wieder nach Deutschland gehen. Vor allem, dass man das Gefühl hat, man kann mich hier mehr brauchen. Als ich wieder in Deutschland war, hatte ich wieder das Gefühl, ich gehöre doch auch hierhin. Mhm. Deshalb, ich glaube, es braucht Zeit. Und ich sehe mich, muss ich wirklich sagen, ich sehe mich genauso in Deutschland, wie ich in Syrien bin. Und vielleicht kann ich das verbinden. Also vielleicht, keine Ahnung, ich muss wirklich reflektieren und neue Pläne machen, weil alle meine Pläne in der Vergangenheit waren, dass Syrien nicht mehr für mich relevant ist. Und jetzt plötzlich ändert sich alles.
Ja.
Und ich bin noch nicht dazu gekommen, zu gucken, wie, was, wann, wo ich sein und ich machen kann. Und die Situation ist noch nicht klar. Also wir müssen auch gucken, wie es mit der Pressefreiheit weitergehen will. Aber ich bin sicher, Syrien hat sehr viele globale, internationale, interessante Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass ich Teil davon sein kann, diese Geschichten zur Öffentlichkeit zu bringen.
Absolut. Heber, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel mit und bin ganz dankbar, dass du da warst.
Danke, Tino.
Ja, für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ich muss eine Landingpage machen, aber ich bin auf LinkedIn und auf watz.de.
Sehr gut, checkt das aus. Ansonsten folgt Echt und Unzensiert gerne. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.